haben wir einen Fall gehabt, den ich auch behandelt habe, der dann dazu geführt hat, dass das Tiroler Bergsportführergesetz geändert wurde. Und zwar ging es darum, dass ein Bergführer mit zwei Gästen in der Schweiz unterwegs war und der eine Gast dann irgendwann einmal gesagt hat, so, ich gehe nicht mehr weiter. Und der Bergführer gesagt hat, okay, dann gehen wir alle drei wieder zurück. Und der Gast, das war ein Deutscher, der hat gesagt, nein, das kann ich dem anderen nicht antun. Ich komme da schon hinunter. Und dann hat er den so lange bearbeitet, bis der Bergführer gesagt hat, ja, okay, dann gehst du allein. Und dann ist er abgestürzt. Dann ist der Bergführer verurteilt worden. Und da hat man jetzt das Gesetz jetzt insofern geändert.
Sein Vater war ein bekannter Politiker und Völkerrechtler. Einer seiner Söhne war erfolgreicher Profisportler im Bereich Beachvolleyball. Sein zweiter Sohn geht den Weg der Juristerei. Um wen geht es hier eigentlich? Um Dr. Andreas Ermakora. Seit fast 37 Jahren ist Dr. Andreas Ermakora selbstständig als Rechtsanwalt. Dabei behandelt er Themen, an die man bei dem Gedanken an einen Rechtsanwalt nicht sofort denkt. Konkret handelt es sich um Themen wie beispielsweise Sportrecht, Ski- und Alpinunfälle. Für diese Themen bringt aber Andreas Ermakora nicht nur eine große fachliche Expertise mit, sondern auch eine gewisse Leidenschaft. Immerhin war er 11 Jahre Präsident des österreichischen Alpenvereins, eine Rolle, die auch tatsächlich sein Vater Felix Ermakora einmal bekleidete. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Dr. Andreas Ermakora. Was konnten Sie von Ihrem Vater, Felix Ermakora, lernen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil mein Vater war sehr, sehr wenig zu Hause. Mein Vater war ein vielbeschäftigter Mann, der sehr haut zu sich selber war. Und ich glaube, den Ehrgeiz, den er ans Tageslicht gebracht hat, den hat er mir ein bisschen übertragen. Und das ist etwas, was ich sicher von meinem Vater übernommen habe. Und auch die Zielstrebigkeit, wenn man sich was in den Kopf setzt, dann will man das auch umsetzen. Und ich glaube, das habe ich gelernt von ihm.
Wurde auch die Juristerei an Sie weitergegeben?
Ja, natürlich. Mein Vater war ja Professor an der Universität und Abgeordneter zum Nationalrat, wo er im Verfassungsausschuss und Justizausschuss gewesen ist und war ein Gelehrter sozusagen. Und ich habe schon eigentlich während der Schulzeit mir gedacht, dass ich Jus studieren werde. Und ich habe eigentlich gleich gewusst, dass ich Anwalt werden möchte. Weil mir die Praxis einfach mehr taugt und ich bin also mehr ein praxisbezogener Jurist als ein Wissenschaftler.
Und dann haben Sie einfach in Innsbruck studiert, weil ursprünglich kommen Sie ja nicht aus Tirol, oder? Also der Familienstammbaum hatte nicht die Ursprünge da.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Mein Vater ist geborener Klagenfurter. Meine Mutter ist Linzerin. Meine Schwester ist in Wien geboren und ich bin in Innsbruck geboren, weil meine Eltern eben berufsbedingt durch den Wechsel von Wien nach Innsbruck, durch meinen Vater, eben bin ich in Innsbruck geboren und wir sind dann in Innsbruck sesshaft geworden. Und damit hat sich angeboten, dass ich natürlich in Innsbruck studiere, wobei ich sagen möchte, dass ich nach dem Studium einmal kurz überlegt habe, ob ich nach Amerika gehe. Und ich habe auch schon die Unterlagen für die Columbia University eigentlich fertig gehabt mit allen Protokollen und was man da gebraucht hat. Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich bleibe ich lieber da und schaue gleich, dass ich einen Job kriege bei einem Rechtsanwalt.
Seien Sie dabei ein Kleinkanzlei gewesen oder bei einer Großkanzlei?
Naja, groß in Tirol gibt es ja keine, oder gab es einmal keine Großkanzleien. Inzwischen gibt es 2, 3 größere Kanzleien. Ich war bei einem Zweierteam sozusagen, wobei der jüngere der beiden einer meiner besten Freunde seit zig Jahren ist und ich habe in der Kanzlei sehr viel gelernt und bin sehr froh, dass ich diese Ausbildung genossen habe.
Wann war für Sie klar, dass Sie sich selbstständig machen?
Ja, das war immer klar, weil als Anwalt musste ich selbstständig machen und ich wollte eigentlich da immer mein eigener Herr sein und auf das strebt man hin und nach der Konzipienten. Also zuerst macht man das Gerichtsjahr, das ja nur ein paar Monate ist, das heißt ja immer noch Gerichtsjahr. Dann macht man die Konzipiententätigkeit und dann macht man sich selbstständig. Und so bin ich 1988 als 28-jähriger Anwalt geworden und bin jetzt schon, ich glaube, jetzt haben wir 2025, also schon 37 Jahre selbstständiger Rechtsanwalt, ja. Und schon über 40 Jahre jetzt in der Anwaltei halt erst als Konzipient.
Sie haben vorhin Ihren Ehrgeiz und Ihre Willenskraft angesprochen. Was hatten Sie damals für Ziele und haben Sie die erreicht?
Das kann ich jetzt nicht sagen, auf welche Ziele ich damals gehabt habe, aber ich glaube, ich wollte einfach erfolgreich werden und ich glaube, dass mir das gelungen ist, auch mit Glück und mit Ehrgeiz natürlich. Und ich wollte eigentlich immer eine Familie haben, habe eine glückliche Familie, eine gute Ehe und habe eigentlich alles, was man so braucht im Leben. Bin also, bin sehr zufrieden.
Es gibt noch einen zeitlichen Abschnitt in Ihrer Karriere, wo Sie 11 Jahre lang Präsident des österreichischen Alpenvereins waren.
Ja, das ist richtig. Wobei der zeitliche Abschnitt, der war dreimal so lang, weil ich war 30 Jahre lang im Präsidium des Alpenvereins. Das war insofern ganz lustig, wie ich also gerade selbstständig geworden bin. 1991 hat mich ein Anwaltskollege angerufen und gesagt, er ist also ehrenamtlicher Funktionär im Alpenverein und er möchte es nicht mehr weitermachen und da suchen sie einen Juristen. Und ich habe mich dann mit dem getroffen und gefragt, ja, wie viel Arbeit ist das? Und dann hat er gesagt, ja, das sind so 4-5 Sitzungen im Jahr und ist es nicht der Rede wert. Und dann habe ich mich dazu bereit erklärt und bin dann 1992 gewählt worden bei der Hauptversammlung in Saalfelden. Ich kann mich noch gut erinnern. Und dann bin ich, damals hat es geheißen, Sachwalter für Rechtsangelegenheiten gewesen, der so ehrenamtlich die Rechtsangelegenheiten des Vereins erledigt hat und darüber hinaus aber auch natürlich im damaligen Verwaltungsausschuss und im Bundesausschuss tätig war. Und das hat sich dann immer vermehrt, die Arbeit. Und irgendwann einmal bin ich dann gefragt worden, ob ich das Präsidentenamt übernehme. Das war eigentlich schon 2008. Das habe ich damals, habe ich gesagt, nein, das mag ich jetzt nicht, weil das ist mir eigentlich zu viel Arbeit nebenbei. Und dann hat es ein Jüngerer übernommen und als der dann zurückgetreten ist, habe ich dann gesagt, jetzt stehe ich zur Verfügung und das war 2013 und dann bin ich 11 Jahre bis Ende des vorletzten Jahres als Präsident tätig geworden und aus den paar Sitzungen sind also einige 100 Stunden im Jahr ehrenamtlicher Vereinsarbeit neben der Kanzlei geworden.
Wie kann man sich konkret die Tätigkeiten vorstellen?
Ja, die Tätigkeit eines Präsidenten eines Vereins mit über 700.000 Mitgliedern, ist ja der zweitgrößte Verein in Österreich nach dem ÖMTC, die sind sehr vielfältig. Der Alpenverein hat eine besondere Konstellation, dass also hauptamtlich Angestellte sind, aber im Grunde das Leitungsgremium besteht aus dem Präsidium, das sind 7 Präsidiumsmitglieder, an der Spitze der Präsident und 6 VizepräsidentInnen, die auch in gewisser Weise die Richtung vorgeben, zusammen mit der Geschäftsführung. Und der Präsident selbst ist derjenige, der den Verein nach außen vertritt und der also auch derjenige sein sollte, der, wenn es was zu sagen gibt, dann auch was sagt. Und das habe ich sehr ernst genommen und habe so geschaut, dass ich die Stimme des Vereins bin. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
Auch in Ihrer jetzigen Tätigkeit als Rechtsanwalt, wo Sie nicht mehr für den Alpenverein tätig sind, begleitet Sie ja noch immer, ich würde jetzt einfach mal übergeordnet sagen, das Thema alpines Leben oder alpine Unfälle, wenn man es konkretisieren möchte, also generell Sportrecht, alpine Unfälle und Skirecht. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, dadurch, dass ich damals also praktisch in diese Alpenvereinsfamilie aufgenommen worden bin, lernt man ja viele Leute kennen, die also Alpinisten sind, viele Alpinisten kennen und dann beginnt man bei den Sektionen Vorträge zu halten und zu publizieren und dann macht man halt auf sich aufmerksam und so ist es also dann gekommen, dass wenn ein Alpinunfall war, die Bergführer oder die Hochalpinisten oder auch Heeresbergführer einfach zu mir gekommen sind und ich sie dann vertreten und verteidigt habe. Und das hat sich dann irgendwie so etabliert, dass man natürlich dann einen Namen bekommt. Und das ist dann so weitergegangen, dass natürlich auch Versicherungen auf einen aufmerksam werden und sehen, ah, der macht sehr viel im Bergsport, im Alpinenrecht, überhaupt im Sportrecht. Und so bin ich also ein Schadenersatzrechtler geworden und habe sehr viele, auch sehr viele tragische Fälle in unserer Kanzlei, die zu bearbeiten sind.
Wo fängt denn die Eigenverantwortung an beim Alpinensport?
Ja, die Eigenverantwortung, die fängt schon vor der Tour an, indem man sich entsprechend vorbereitet. Wir haben das gerade jetzt in den letzten Tagen wieder gesehen, dass einfach unsere Touristen oder auch Einheimische manchmal zu oder sehr oft leider zu unbedarft in die Berge gehen. Und das fängt schon mit Einholung des Wetterberichtes an, im Winter natürlich des Lawinenlageberichtes, weil man muss sich ja vorher überlegen, wie lang ist die Tour, welche Schwierigkeitsgrad hat die Tour, ist sie mit meiner Ausrüstung, mit meinem Können kompatibel, ist das Wetter so, dass ich 5 Stunden gehen kann, ohne dass ich in ein Gewitter komme oder dass das Wetter umschlägt. Und deswegen beginnt die Eigenverantwortung schon eigentlich zu Hause bei der Tourenplanung. Und dann geht sie weiter, bis man wieder beim Auto oder beim Zug ist oder beim Bus ist. Hört sie nie auf.
Was sind so die gängigsten Schadensersatzfälle in dem Bereich?
Naja, die gängigsten sind immer die, wo eine Person verantwortlich ist für eine andere und ein Unfall passiert. Weil wenn jetzt zwei Freunde eine Skitour machen oder eine Bergtour machen und einer verunglückt, dann wird es keinen Schuldigen geben, weil dann ist er selber schuld. Wenn aber der Geführte seine Eigenverantwortung aufgibt und an den Führer überträgt, dann ist der Führer für dessen Sicherheit verantwortlich, wobei er keine Garantien abzugeben hat. Er hat nur zu garantieren die bestmögliche Sorgfalt, damit nichts passiert. Und der Jurist hat dann zu entscheiden und der Richter oder der Staatsanwalt im Vorfeld zu entscheiden, ist es jetzt eine Frage der Haftung oder eine Frage der Eigenverantwortung. Und der Grad dazwischen, der ist sehr schmal, das kann man nicht vergeneralisieren, das ist einzelfallbezogen. Und das ist das Schöne, sage ich immer, am Alpinrecht, weil man sich da sehr einbringen kann und sehr viel dazu beitragen kann, um sozusagen die Justiz auf seine Seite zu ziehen und mit den besseren Argumenten. Und um Ihre Frage zu beantworten, Rodelunfälle, Skiunfälle, Wanderunfälle, Berg- und Klettersteigunfälle, Canyoningunfälle, Raftingunfälle, Schwimmunfälle. Also es gibt eigentlich keine Sportart, wo es nicht leider oft schwere Verletzungen und schwere Unfälle gibt. Fahrradunfälle.
Kann man zum Beispiel beim Skiunfall oder Radunfall auch denjenigen dafür verantwortlich machen, der die Piste präpariert hat?
Ja, natürlich. Gerade jetzt, vor 10 Minuten, habe ich gerade ein Gutachten bekommen in einer Angelegenheit, wo ich einen sehr guten Nachwuchs-Skirennläufer vertrete, der auf einem Tiroler Gletscher vor dem Training beim Einfahren zu Sturz kam und gegen eine, ich würde mal sagen, schlecht abgesicherte Absturzsicherung prallte und sich dabei so schwer verletzt hat, dass er jetzt nach 2,5 Jahren noch wie immer nicht Skifahren kann. Und da haben wir also die Gletscherbahnen geklagt wegen Verletzung der Verkehrs- oder Pistensicherungspflicht. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das gewinnen werden, so auch wie das Gutachten jetzt ausgefallen ist. Also es gibt immer wieder solche Fälle.
Vielleicht jetzt sehr im Detail gefragt, wie bemisst man dann eigentlich den Schadensersatz? Weil genau, wenn es jetzt ein Nachwuchssportler ist und vielleicht könnte er Karriere machen, dieser Nachwuchssportler, dann müsste man das ja mit einbeziehen.
In das ist selbstverständlich, das macht man auch. Also der Schadenersatz setzt voraus einen Schaden und der Schaden ist also ein in Geld messbarer Betrag, bestehend einmal zum Beispiel aus dem Schmerzengeld, aber natürlich aus dem Verdienstentgang. Und jetzt, wenn das ein 16-jähriger Bursche ist, dann hat der natürlich noch nichts verdient. Aber wenn er 18 ist, dann bekommt er sein erstes Preisgeld und dann bekommt er Sponsorverträge. Und wenn wir wissen, wie gut die Top 5 Skirennläufer der Welt verdienen oder der Nation verdienen. Und da geht es dann natürlich ins Geld. Und damit man dann auch in 5 oder in 10 Jahren noch Beträge geltend machen kann, muss man das durch eine sogenannte Feststellungsklage absichern, dass auch die zukünftigen Folgen abgefedert werden oder abgesichert sind, sodass man also diesen Verdienstentgang dann laufend geltend machen kann. Ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, wo ein junger Bursche mit 10 Jahren bei einem Skitraining unglücklich gestürzt ist und gegen einen nicht abgesicherten Baum im Kopf gestürzt ist und seitdem ein 100%iger Pflegefall ist. Das war vor, glaube ich, 10 Jahren oder 12 Jahren der Unfall. Und der ist inzwischen über 20 und jetzt muss also die Versicherung der Skiliftgesellschaft muss jedes Monat vor 1.000 Euro Verdienstentgang zahlen bis ans Lebensende. Also das hört nie auf.
Gibt es da eigentlich spezielle Versicherungen für zum Beispiel den Skiliftbetreiber?
Ja, natürlich. Ein Skiliftbetreiber muss eine Haftpflichtversicherung haben, sonst darf er gar nicht, kriegt er gar keine Konzession. Und die sind ausreichend versichert, natürlich mit vielen, vielen zig Millionen Euro, weil ja so ein Unfall natürlich, oder wenn ein Unfall passiert, kann das sehr teuer werden. Gerade wenn man sich denkt, stirbt ein vermögender Familienvater mit 4 Kindern, die unversorgt sind und mit einer Ehefrau, die halt auf die Kinder aufpasst, dann geht das dann in die Millionen über die Jahre.
Passieren mittlerweile mehr Unfälle?
Ja, das würde ich jetzt so nicht sehen. Sicherlich gehen jetzt mehr Leute in die Berge. Dadurch passieren auch mehr Unfälle, aber im Verhältnis zu der Anzahl der Personen, die in den Bergen sind, glaube ich, ist die Zahl relativ stabil. Was sich geändert hat, ist der Hype um einen Alpinunfall. Also wenn jetzt jemand auf der Straße einen Unfall erleidet, dann ist das ein Dreizeiler. Und wenn am Berg einer runterstürzt oder eine Lawine abgeht, dann ist das oft Doppelseite. Also das Interesse der Medien und natürlich das Interesse der Medien ist umso größer, je mehr sich die Leute dafür interessieren, also auch das Interesse der Leser ist bei Alpinunfällen ungleich größer als bei sonstigen Unfällen, mache ich die Erfahrung.
Und bezüglich Sportrecht würde mich interessieren, unter Sportrecht fällt ja sehr vieles, wie zum Beispiel das Arbeitsrecht von Profisportlern unter anderem, oder ich glaube das Vertragsrecht zählt auch unter anderem dazu. Wie komplex ist eigentlich der Themenbereich?
Ja, der ist sehr komplex. Also es war jetzt ein angehender Fußballstar bei uns in der Kanzlei. Der ist aber erst 15 oder so, glaube ich, 15. Und der benötigt einen Beratervertrag, weil er vermittelt wird. Und da habe ich also dem Vater dieses Jungen gesagt, das kann ich nur gemeinsam mit einer Spezialistenkanzlei übernehmen, weil das einfach dieser Bereich einfach ein Spezialistentum erfordert, um dem bestmögliche rechtliche Hilfe gewährleisten zu können. Genauso wie wenn ein Wirtschaftsanwalt, der wird sich im Sportkletterbereich nicht auskennen, die kommen dann halt woanders, gehen halt woanders hin, ist es also so, dass man eigentlich nicht alles selber machen kann, weil da auch Grenzen gesetzt sind.
Was machen Sie in-house im Sportrecht? Also was wird da konkret abgedeckt von Ihnen ohne
Hintergrund? Ja, im Grunde, ich habe auch schon, obwohl ich nicht Golf spiele, einen schweren Golfunfall, wo jemand den Ball ins Auge bekommen hat, vertreten oder eben alle anderen kann jetzt gar nicht sagen, was alles.
Das heißt, also wenn ich es richtig verstehe, Alpinunfälle fallen auch unter das Sportrecht?
Ja.
Ah, okay.
Ja, ja.
Okay,
ja,
ich habe mir gedacht, dass das ein eigenes Recht ist.
Nein, eigenes Recht ist nicht. Das Alpinrecht ist dadurch gekennzeichnet, dass es kaum ein niedergeschriebenes Recht gibt. Währenddessen die Straßenverkehrsordnung, ich weiß nicht, 100 oder 200 Paragraphen hat und jedes Detail auf der Straße gesetzlich geregelt ist, ist es im Alpinrecht nicht so. Da wird nicht drinstehen, Sie müssen an der im Leh. Sie dürfen nicht in den Lehhang fahren oder sie dürfen nicht einen Hang fahren, der steiler als 30 Grad ist, oder sie dürfen nicht rechts oder nicht links gehen, oder der von rechts kommend hat Vorrang, sondern das sind so, es gibt nur geringe oder wenige Gesetze, die das regeln, wie die Bergsportführergesetze. Das sind in jedem Bundesland, außer im Burgenland, glaube ich, gibt es keines, eigens geregelt, wo also drin steht, da steht aber jetzt auch nicht drinnen, wie sich der Führer zu verhalten hat, sondern steht da allgemein, er hat sich so zu verhalten, dass die körperliche Sicherheit seiner Gäste nicht gefährdet ist. Also sein allgemein. Und dann muss man im Einzelfall, muss der Richter dann meistens mit Hilfe eines gerichtlich zertifizierten und beerdeten Sachverständigen einzelfallbezogen entscheiden, hat jetzt da jemand sorgfältig gehandelt oder eben nicht. Und da gibt es die sogenannte Maßfigur, die der Sachverständige, muss dem Richter sagen, also der sorgfältige Bergführer wäre an diesem Tag diesen Hang nicht hinuntergefahren oder hätte sich anders verhalten als als der konkrete Angeklagte. Nicht? Und deswegen ist also dieses Alpinrecht auch so interessant, weil es so viele Graubereiche gibt und man sich eben, wie ich schon gesagt habe, sehr einbringen kann und auch sehr seine Expertise einbringen kann. Und wir beim Alpenverein haben 1996 begonnen, alle 4 Jahre ein Alpinseminar für Richter und Staatsanwälte zu organisieren, zusammen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Innsbruck, wo ungefähr 50, 60 Juristen aus ganz Österreich, aber auch aus Deutschland, inzwischen auch aus Südtirol, zusammenkommen für 3 Tage und am Vormittag in die Berge gehen mit den Bergführern und am Nachmittag Vorträge hören. Und da versucht man natürlich auch, zum Beispiel haben wir versucht im Alpenverein, auch die Frage der Eigenverantwortung sehr zu verstärken, weil man muss sich ja das so vorstellen, dass die Richter beim Obersten Gerichtshof in Wien mit einigen Ausnahmen ja nicht alpinbezogen, fachbezogen sind. Ja. Und die leben also von den Sachverständigen aber der Richter kann sich vom Sachverständigen nicht alles vorbeten lassen. Und es ist wichtig, dass ein Richter auch eine gewisse fachliche Eigenkunde hat. Und der Oberste Gerichtshof entscheidet dann natürlich auch nach dem, was Experten schreiben. Also wenn jetzt eine Fachmeinung publiziert wird, dann wird im Schriftsatz des Anwalts darauf verwiesen und dann schaut sich der Richter das an und sagt, ja, also wenn der Herr Müller schreibt so und der Herr Meier so und der Herr Huber so und ich finde das, was der Huber schreibt, ist am besten und publiziert und nimmt das dann in sein Urteil auf und so entsteht die Rechtsprechung. Nicht? Also wir haben jetzt kein Case Law, so wie in England oder in Amerika, sondern jeder Fall ist einzeln, aber natürlich werden andere Fälle auch schon ein bisschen herangezogen. Also es entwickelt sich schon.
Eine Novelle kann es da eigentlich gar nicht geben, oder?
Na, also es gibt, natürlich wird jedes Gesetz wird immer wieder überarbeitet. Zum Beispiel haben wir einen Fall gehabt, den ich auch behandelt habe, der dann dazu geführt hat, dass das Tiroler Bergsportführergesetz geändert wurde. Und zwar ging es darum, dass ein Bergführer mit 2 Gästen in der Schweiz unterwegs war und der eine Gast dann irgendwann einmal gesagt hat, so, ich gehe nicht mehr weiter. Und der Bergführer gesagt hat, okay, dann gehen wir alle 3 wieder zurück. Und der Gast, das war ein Deutscher, der hat gesagt, nein, das kann ich dem anderen nicht antun, ich komme da schon hinunter. Und dann hat er den so lange bearbeitet, bis der Bergführer gesagt hat, ja okay, dann gehst du allein. Und dann ist er abgestürzt. Dann ist der Bergführer verurteilt worden. Und da hat man jetzt das Gesetz jetzt insofern geändert, dass also unter gewissen Umständen auch der Bergführer sozusagen die Möglichkeit hat, jemanden allein wieder hinuntergehen zu lassen. Allerdings, ach, das ist einzelfallbezogen. Also das kann man, aber ich sage, es gibt schon Fälle, wo eine Novelle ist jetzt zu viel, sondern einfach gewisse Passagen neu formuliert werden.
Wo findet eigentlich der Prozess statt? Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Tiroler Bergführer in der Schweiz ist mit deutschen Gästen, das sind einmal 3 Nationalitäten.
Ja, das ist schwierig. Also das war jetzt ein Fall, der ganz schwierig ist. Der wird dann wahrscheinlich am ehesten in der Schweiz stattfinden oder in Tirol. Also ein Strafprozess. Wenn jetzt ein Tiroler Bergführer mit einem Tiroler Gast in der Schweiz ist, dann wird der sicher in Tirol stattfinden. Wir haben zum Beispiel damals 2015 das schwere Lawinenunglück in Frankreich gehabt von den jungen Alpinisten des Alpenvereins, wo österreichische Opfer waren und die Bergführer aus Österreich. Da hat sich zuerst die französische Polizei damit auseinandergesetzt. Dann haben es die Franzosen abgebrochen oder haben das beendet, das Verfahren. Und Österreich hat es wieder aufgenommen und da ist dann letztlich eingestellt worden. Das kommt auch immer darauf an, welche Interessenslage besteht. Also Österreich kann da sagen, bitte, liebe Franzosen, schiebt es zu uns herüber, wir kümmern uns drum.
Wer schreibt dann das Gutachten eigentlich? Also kann man dann an ein Gutachten aus der Schweiz oder aus Frankreich und so weiter heranziehen?
Ja, wobei, also ich habe da die Erfahrung gemacht, die Franzosen sind da weit hinter uns. Österreich ist überhaupt, was die Justiz betrifft, führend, muss ich sagen. Und gerade in Tirol im Alpinrecht gibt es einen eigenen Alpin-Richter, der für alle Alpinunfälle, die beim Landesgericht stattfinden, strafzuständig ist, also in Strafsachen, und auch einen eigenen Alpin-Staatsanwalt. Also alle Alpin-Unfälle wandern über den Tisch eines oder zweier Staatsanwälte, was auch den Vorteil hat, weil der sich einfach besser auskennt als jemand, der nicht am Berg geht.
Vertreten Sie auch ab und zu die Gegenpartei? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Liftbetreiber anstatt des Sportlers.
Ja, das ist früher war das oft der Fall, aber seitdem ich Alpenvereinspräsident gewesen bin, in der Zeit habe ich fast keine Aufträge mehr bekommen, weil natürlich als Alpenvereinspräsident man Interessen vertritt, die sehr oft konträr zu jenen der Skiliftgesellschaft waren, gerade was den Liftausbau und Pistenausbau und Gletscherschutz etc. betrifft. Und da bin ich ein ziemlich rotes Tuch gewesen bei allen Seilbahnen.
Wie war eigentlich Ihr Ausscheiden dann als Präsident?
Das war freiwillig. Ich habe dann gesagt, also ich lasse es jetzt. Und meine Periode ist dann ausgelaufen. Aber es war sehr schön. Es war der Bundesminister Rauch da und der Landeshauptmann Mattle ist gekommen und der Landeshauptmann Wallner, das war in Vorarlberg. Da habe ich das Ehrenzeichen, der goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich bekommen und dann später auch noch das Verdienstkreuz des Landes Tirols. Das ist die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann als Normalsterblicher, sage ich jetzt einmal, Normalbürger. Und das hat mich sehr gefreut und das hat mir auch gezeigt, dass meine Tätigkeit, auch wenn ich oft angeeckt habe und viele, sagen wir mal, Feinde ist jetzt übertrieben, aber Gegner gehabt habe, hat es mir doch gezeigt, dass ich geschätzt worden bin und ich habe immer auf Augenhöhe mit den Leuten verhandelt und sie haben mich respektiert, ich sie respektiert und in so einem Job als ehrenamtlicher Präsident eines solchen Vereins lernt man auch ein bisschen mit den Leuten umzugehen und sie auch anzuhören und deren Meinungen, das war immer mein Credo, dass ich nie drüber gefahren bin, sondern immer versucht habe, auch Ausgleich hinzuwirken und das ist irgendwie auch ganz gut angekommen.
Ich habe gelesen, dass der österreichische Alpenverein mitunter das größte Vertrauen genießt in Österreich von den Vereinen.
Naja, woran liegt das? Das war zu meiner Präsidentschaftszeit, aber das hat jetzt nichts unbedingt mit Bier zu tun, vielleicht ein bisschen, aber ich weiß nicht.
Deswegen auch das Verdienst.
Ich möchte jetzt nicht sagen, aber das ist, ich glaube, 2018 oder sowas war das. Da hat es eine Umfrage gegeben, eine OGM-Upper-Umfrage über die vertrauenswürdigsten Organisationen. Da war der Alpenverein weitaus an erster Stelle.
Katholische Kirche hat ja nicht so gut abgeschnitten.
Nein, gehört auch ich bin ja Rotarier. Die Rotarier war ganz schlecht und waren auch andere dabei, die überraschenderweise schlecht abgeschnitten haben. Aber der Alpenverein war da ganz oben. Und das war nämlich schon ein toller Vertrauensbeweis, dass die Politik, die der Alpenverein gemacht hat und auch heute noch macht, dass die bei den Leuten ankommt. Dass man eben diese Ehrenamtliche, das sind ja zigtausende ehrenamtliche Funktionäre, die sich für die Allgemeinheit einsetzen, die schauen, dass die Wege erhalten bleiben, dass die Hütten nicht alle baufällig werden und dass jeder, ganz egal, ob er jetzt aus Deutschland oder aus Frankreich ist oder aus Österreich ist oder Alpenvereinsmitglied ist oder nicht, die Wege gratis benutzen kann und darauf vertraut, dass sie gut hergerichtet sind. Das ist ja nicht so selbstverständlich und dass es ein Verein ist, der keine Skandale hat. Und ich glaube, dass das alles zusammen dazu beigetragen hat, dass die Vertrauenswürdigkeit sehr groß war.
Wie schafft man Ihrer Meinung nach Vertrauen? Weil ich glaube, gerade in Prozessen ist es ja ganz wichtig, dass man auch dem Anwalt oder der Anwältin vertrauen kann.
Ja, das stimmt. Ja, indem man, ich sehe das auch bei uns in der Kanzlei, ich glaube, wir haben einen sehr guten Ruf in Tirol, weil wir, sagen wir, hinter der Sache stehen und fachlich fundiert argumentieren. Und wenn ein Richter sagt, sieh, aha, das kommt, jetzt kommt der Schriftsatz von der Kanzlei, dann muss er den durchlesen, weil der genau weiß, dass wir uns die Sachen sehr gut anschauen. Und deswegen arbeiten wir auch sehr eng mit der Justiz zusammen, indem wir regelmäßig junge, angehende Richterinnen und Richter ausbilden. Jeder Richter muss 5 Monate oder ich glaube 4 oder 5 Monate bei einem Anwalt arbeiten und wir machen das also regelmäßig und da sehen die Richteramtsanwärter, die sehen dann auch, aha, da wird schon ordentlich gearbeitet und das ist also wichtig, dass da auch ein Vertrauen besteht. Man soll sich aber bei Gericht nicht alles gefallen lassen. Man muss aber der Richter muss den Anwalt leben lassen und der Anwalt muss schauen, dass er bei Gericht ordentlich auftritt.
Streiten Sie gerne?
Ja, immer weniger, aber ich bin ein sogenannter streitiger Anwalt, der viel bei Gericht ist. Also bin oft jeden Tag bei Gericht und vertrete viele Mandanten vor Gericht und da muss man natürlich auch streiten. Mit der Zeit, jetzt bin ich doppelt oder schon 40 Jahre im Geschäft, merke auch immer wieder, habe ich ein Alter erreicht, wo die leider sehen, aha, jetzt kommt der Dr. Amakora, ja, und hat man schon ein bisschen einen Respekt auch. Das merkt man. Und manchmal muss man auch schroff sein und darf man sich nichts fallen lassen. Aber man muss einen Mittelweg finden und da hat man sicher der Alpenverein viel, viel geholfen dabei.
Denkt Sie schon an die Pension?
Naja, ich bin 65, also ich glaube, in 2 Jahren könnte ich in Pension gehen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Aber mein Partner, mit dem ich seit Anbeginn Partner bin, der Dr. König, und wie wir ihm gesagt werden, glaube ich, bis 70 einmal arbeiten, so ungefähr.
Und was kommt danach? Haben Sie schon Ziele, dass Sie vielleicht einen neuen Verein beitreten?
Nein.
Vielleicht dann noch Golf anfangen?
Ja, das, glaube ich, wird mein Kreuz nicht zulassen. Okay. Aber meine Buben, die wollen Golf anfangen. Nein, ich werde dann, wenn ich da gesund bin, hoffentlich mich doch mehr dem Sport in der Freizeit widmen und Radl fahren gehen und Berg gehen und mit so einem Hund unterwegs sein. Und meine Frau begleitet mich Gott sei Dank dabei. Und ja, solange es uns gut geht, werden wir hoffentlich ein erfülltes Leben haben.
3 Fragen habe ich noch, Herr Amakora. Ja. Wie lange dauert eigentlich ein Prozess im Sportrecht? Kann man das sagen? Weil es klingt sehr, sehr, sehr lange.
Man kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich hab zum Beispiel einen Fall, der immer noch anhängig ist beim Landesgericht Salzburg. Da war der Unfall, ich glaube, 2012. Und da haben wir, glaube ich, 2014 eingeklagt und sind immer noch in erster Instanz. Das ist aber jetzt ein totaler Ausreißer. Da haben wir jetzt 5 Gutachter. Da geht es um einen Unfall, wo jemand von einer Pistenraupe überrollt worden ist. Und da haben wir jetzt schon, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Gutachter, Gerichtsmediziner, Unfallchirurg, Radiologe, Neurologe, Skitechniker und so weiter. Ich würde sagen, 2 bis 3 Jahre ist so der Durchschnitt, bis ein Verfahren rechtskräftig beendet ist.
Und dieses Verfahren wird hoffentlich noch vor der Pension dann.
Ja, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Okay.
So wie sich das jetzt zieht, weil man muss ja denken, erste Instanz ist ja nur erste Instanz. Dann geht es in dem Fall Oberlandesgericht Linz und wenn die dann sagen, das ist ein Fehler im Urteil, dann geht es wieder zurück nach Salzburg und das kann sich dann schon ziehen.
Die 2. Frage, ich würde es fast so formulieren wie die 1. Frage, was denken Sie, können Sie oder konnten Sie denn Ihren Kindern beibringen? Weil der Martin war ja bei mir schon im Podcast,
ja,
der Michael noch nicht.
Der Michael noch nicht, ne?
Was denken Sie, konnten Sie denn?
Naja, ich glaube schon, dass ich ihnen einiges beibringen. Also meine Frau und ich, also wir haben ihn einmal, ich kann mich noch gut erinnern, es ist ein bisschen Selbstlob, aber das stinkt ja nicht. In dem Fall sage ich jetzt einmal, unsere Kinder waren in einem Jugendlager, da waren sie, weiß nicht, 8 Jahre alt oder 10 Jahre alt. Und da hat dann die Leiterin, wenn wir sie abgeholt haben, gesagt, solche Buben wie ihr habt, möchte ich auch haben. Und da haben wir uns gedacht, na, das ist eigentlich schön. Also wir haben versucht, unseren Kindern mal gute Manieren beizubringen und alles, was man halt als Mensch so machen kann und machen soll. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Auch ein Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und...
Die letzte Frage, Herr Amakora. Was möchten Sie noch sagen?
Dass ich so zufrieden mit meinem Leben bin, wie es läuft und dass ich hoffe, dass ich gesund bleibe und dass ich noch ein bisschen arbeiten kann und nebenbei meine Freizeit auch genießen kann. Das Interessante ist, passt jetzt zwar nicht ganz zu der Frage, wie ich vom Alpenverein aufgehört habe, haben mich und meine Frau so viele Leute gefragt, ja, was tun Sie jetzt eigentlich? Was tust du jetzt in Pension? Also die haben alle gemeint, dass ich den Alpenvereinspräsidenten hauptberuflich mache, oder viele haben das gemeint, die jetzt mich nicht so gut kennen. Und da habe ich mir gesagt, nein, ich bin ja hauptberuflich Rechtsanwalt und ich arbeite eigentlich den ganzen Tag von früh bis Abend, bin um 8 oder um 5 Uhr acht im Büro und gehe, je nachdem, wie das Wetter ist, oft schon um 6 oder erst um 8 nach Hause und bin also eigentlich rund um die Uhr tätig.
Was haben Sie dann eigentlich mit der neu gewonnenen Zeit gemacht? Dann einfach wieder in der Kanzlei?
Ja, genau. Also eigentlich hat sich insofern viel geändert, weil früher habe ich, wenn meine Freunde gefragt haben, jetzt gehen wir an dem Wochenende, machen wir Skitour am Wochenende, dann haben sie immer Rücksicht auf mich genommen, weil ich eigentlich nie Zeit gehabt habe. Und jetzt kann ich immer sagen, wir können immer ausmachen, weil ich kein Wochenende mehr habe, wo ich für den Alpenverein tätig bin und auch keine Abende mehr und keine Freitagabende. Und das ist ein großer Gewinn, weil ich war ja auch 12 Jahre lang Gemeinderat in Natters und habe also so viele Fixtermine gehabt, so nebenbei, sodass also die Freizeit sehr eingeschränkt war. Und das ist jetzt Gott sei Dank vorbei und das erleichtert mich sehr.
Eine Frage würde mich noch interessieren. Wie findet man die Arbeit, die man liebt? Weil das hört man bei Ihnen schon raus, weil wenn Sie dann sagen, bis 70 arbeiten oder auch vielleicht darüber hinaus, ja, und dann auch leer ist eine neu verfügbare Zeit, einfach, dass Sie gerne arbeiten.
Ja.
Wie findet man das?
Ja, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das ergibt sich irgendwie. Ist eigentlich interessant. Also ich gehe jeden Tag gerne in die Kanzlei. Wir haben ein sehr gutes Klima in der Kanzlei, sehr gute Mitarbeiter und sehr nette Partner und sehr nette Mitarbeiterinnen. Und versuche natürlich auch, einen Skitag zu machen, eine Laufrunde am Berg zu gehen. Immer wenn einer Geburtstag hat, gibt es, so wie heute Vormittag, Geburtstagskuchen. Wir schauen schon, dass das Klima sehr gut ist. Und wenn das passt und wenn man Interesse am Beruf hat und Freude an der Arbeit hat und auch sieht, dass es erfolgreich ist, dass nachher ein bisschen was verdient dabei, dann macht es einfach Spaß. Ja. Wie immer im Leben. Alles, was Spaß macht, macht man gern.
Ja, auf jeden Fall. Mich hat es sehr gefreut, Herr Amakora. Es war ein tolles Gespräch. Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Dankeschön.
Danke auch.